Hallo, mein Name ist Jan Heidke. Ich bin Senior Software Engineer bei der Firma Reflect hier in München. Und mein Thema heute ist Augmented Reality, spezieller the past, present and future of Augmented Reality, our path to subjective reality. Als Einstimmung dazu gibt es am Anfang ein kleines Video. Ich lasse das jetzt hier mal laufen. Eben auf den anderen Screen rüberbringen. Okay.
New York is a city of commuters. With 468 stations, a 24-hour-a-day subway system moves 5.5 million riders on an average weekday. Taking advantage of this immense captive audience, advertising can be found in nearly every station. From the inside of train cars, to the platforms that we wait on, to the turnstiles that we enter through, everywhere in between, advertising turns our daily commute into one giant commercial for the latest products and ideas. Over the years, artists have attempted to take back this public space and our attentions, but the system remains filled with ads. So Republic created NoAd, a free mobile app for Android and iOS that digitally replaces subway platform advertising with art. Simply download NoAd to your device, launch the app, point it at an advertisement, and watch the ad transform. We'll start with a group of 50 artists, but in an effort to keep up with a constantly changing ad infrastructure, NoAd will soon begin partnering with independent curators, bringing new and diverse content on a month-to-month basis. We hope NoAd will serve New Yorkers by creating a new exhibition space on top of unwanted advertising, and in the process, change the way you see your daily commute.
So you can look at the ads and see no ad, but yes art.
I think that's a good idea, get rid of the advertisements and put more art into the world.
Okay, dann fangen wir an. Also, wie gesagt, das Thema ist Augmented Reality, spezieller the past, present and future of Augmented Reality. Kurz noch ein paar Sätze zu mir. Ich habe Computervisualistik in Koblenz studiert. Das ist ein Informatikstudiengang, der fokussiert ist auf Computergrafik und Bildverarbeitung und bin dabei auch schon relativ früh mit Themen wie AR, also Augmented Reality und VR in Berührung gekommen. Und das Thema hat mich seitdem immer fasziniert. Die Art, Reales und Digitales zusammenzubringen, fand ich immer sehr interessant. Und das ist auch der Grund, weswegen ich jetzt weiter daran arbeite bei Reflect in München. Genau. So, das Thema heute, wie gesagt, AR. Wir fangen direkt an. Kurz zur Motivation dazu. Also, momentan ist AR, Augmented Reality, Mixed Reality, Virtual Reality, sind stark benutzte Buzzwords, bei denen nicht immer ganz klar ist, was die Begriffabgrenzung ist, beziehungsweise was die Begriffe eigentlich bedeuten. Ein Beispiel dafür, was mich auch hier zu dem Talk, zu dem Thema hier motiviert hat, ist das hier, das ist von Frodo.de, einer deutschen Virtual Reality News Seite. Da wurde unter anderem geschrieben, ein erstes Smartphone, das mit den notwendigen Sensoren für echte Augmented Reality ausgestattet ist, ist derzeit in Entwicklung. Da fragt man sich also, okay, Augmented Reality, erstmal, was ist das? Und dann gibt es auch offensichtlich noch echte Augmented Reality. Gibt es auch falsche Augmented Reality? Eine gute Frage natürlich. Momentan gibt es viel Verwirrung um diese Begriffe, unter anderem eben durch Geräte wie Oculus Rift oder die HoloLens sind sie bekannter geworden. Und ich versuche hier meinen Teil so ein bisschen dazu beizutragen, die Begriffe etwas verständlicher zu machen und das hoffentlich auf interessante Art und Weise etwas darzustellen, was das eigentlich heißt, was die Begriffe eigentlich bedeuten. Vornehmlich soll es um AR gehen, Augmented Reality. Um das zu verstehen, braucht man aber auch ein bisschen Hintergrundwissen über die anderen Begriffe, deswegen werde ich darüber auch ein bisschen sprechen. Und ich glaube, es ist, wie gesagt, interessant, um die Abgrenzung der Begriffe zu klären. Genau, also, dann fangen wir auch mit Virtual Reality an. Bei solchen Technologien finde ich immer am interessantesten zu fragen, was die Vision hinter der Technik ist, also wo diese Technologie letztendlich hin will. Und einer, der das am besten beschrieben hat, ist William Gibson, seinem Roman Burning Chrome und Neuromancer. Da schreibt er zu dem Cyberspace, einer Version der Virtual Reality sozusagen. Cyberspace, a consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators. Gibson meint damit eine Umgebung, in die sich seine Protagonisten hineinbegeben, mithilfe von Elektrodennetzen, dass sie sich auf den Kopf setzen und dann vollständig versinken in einer virtuellen Welt. Gibson war dabei inspiriert von dem Japan der 80er Jahre und den Arcade Parlors, die es da gab, also sehr laute und schrill leuchtende Arcade Machines und so weiter, die es da gab. Heutzutage inzwischen wieder aus der Mode größtenteils. Aber das war etwas, was ihn fasziniert hat, als er durch die nächtlichen Straßen von Japan hindurchgegangen ist und die Leute gesehen hat, die vor diesen Automaten und vor diesen Spielen standen, gebadet in dieses Licht und sich, so war seine Überlegung, dann gewünscht hätten, in diesen Spielen sein zu können, darin zu leben, in diesen virtuellen Welten, weil sie so versunken in diese Technik zu sein schienen. Ein bisschen was davon liest man auch noch in seiner Prosa, wenn er schreibt: A graphic representation of data abstracted from banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the non-space of the mind. Clusters and constellations of data, like city lights receding. Da hört man, glaube ich, noch die Arcade-Maschinen, das Licht, das daraus hervorstrahlt. Also hat er in seiner Fiktion hat er Maschinen gebaut, die es seinen Protagonisten erleben, eben genau das zu machen, eben in die virtuellen Realitäten hineinzutauchen. Und auch schon in seiner Fiktion waren die Grundvoraussetzungen für VR recht klar beschrieben. Und das ist letztlich auch das, was wir heute als VR bezeichnen. Es gibt drei Kriterien, die man anlegen kann für VR, um zu schauen, ob es sich bei irgendetwas um ein VR-System handelt. Und die sind hier aufgeführt. Die Immersion, die Interaktivität und dass es in Echtzeit abläuft, dass es real-time-capable ist. Das heißt also, immersiv, der Hauptaspekt davon heißt, dass wir uns in die virtuelle Realität hineinbegeben. Sie kommt uns real vor. Wir tauchen vollständig darin ein und nehmen nichts mehr von unserer Umgebung wahr. Sie erscheint uns auch glaubwürdig in der Hinsicht. Ein weiterer Punkt der Glaubwürdigkeit, der dafür notwendig ist, ist die Interaktivität. Das heißt also, diese virtuelle Realität ist nicht ein Film, der passiv um uns herum abläuft, sondern ist etwas, in das wir eingreifen können, mit dem wir interagieren können. Das heißt, wir können Gegenstände aus der VR berühren, sie zur Seite stoßen, mit anderen in der VR sprechen etc. Und das Ganze soll in Echtzeit stattfinden. Das heißt also, es findet eine Simulation um uns herum statt, die nicht statisch ist, sondern die in Echtzeit zu einer uns real vorkommenden Geschwindigkeit abläuft. Was kann man mit so etwas machen, mit so einer Technologie? Nun, da gibt es viele Anwendungen für. Es gibt Möglichkeiten, die man heutzutage schon sieht, einige, die vor einiger Zeit ausprobiert wurden. Man kann Autos planen und mit ihnen fahren, bevor sie gebaut werden. Man könnte Paris besuchen, ohne das Wohnzimmer zu verlassen. Oder man könnte eben, da es sich um eine digitale Welt handelt, sich von den Begeben oder den Bedingungen der realen Welt befreien, zu Forschungszwecken zum Beispiel. Wie verhält sich zum Beispiel ein Objekt, das eine negative Masse hat? All das lässt sich in VR simulieren und dementsprechend auch betrachten. Die modernen HMDs wie die Oculus Rift oder die HTC Vive, durch die dieser Begriff wieder populär wurde, sind Möglichkeiten, in diese virtuellen Welten hineinzugehen, hineinzureisen. Sie sind noch wesentlich limitierter als das, was Gibson beschrieben hat, aber wir brauchen dafür auch keine Elektroden am Kopf, was sicherlich ein Vorteil ist. AR hingegen, Augmented Reality, jetzt zur Begriffsabtrennung sozusagen, ist eine andere Art von künstlicher Realität, eine andere Art, eine künstliche Welt wahrzunehmen. Im Vergleich zu dem, was wir bei VR gemacht haben, erlaubt es AR uns, reale, künstliche Elemente aus diesen fiktionalen Welten, den digitalen Welten, ins Reale zu übertragen. Das heißt also, wir können, wenn wir wieder von dem Auto ausgehen, wenn das irgendwann gebaut wurde und dann inzwischen irgendwann liegen bleibt oder so, können wir uns eine Art Reparaturhilfe am Fahrzeug anzeigen lassen, die uns zeigt, welche Schläuche wir überprüfen müssen, welche Schritte wir zur Reparatur durchführen müssen. Falls das alles nichts hilft, können es auch als Navigationshilfe dienen und kann uns den Weg weisen zur nächsten Tankstelle oder so etwas in der Art. Das sind aber auch nur Möglichkeiten. Am Anfang mit dem Video gab es ein Beispiel dafür, wie wir Augmented Reality benutzen können, um unsere Welt umzugestalten. Sie erlaubt uns, die Technik erlaubt uns, das ist wieder die Vision dahinter, eine subjektive Wahrnehmung der Realität zu erschaffen. Das heißt, wir können die Realität, wenn diese Technologie irgendwann einmal perfektioniert ist oder sehr weit fortgeschritten, für uns so umgestalten, wie wir es wollen, da wir die Fähigkeit haben, digitale Welten so zu bauen, wie wir es wünschen. Das heißt, wie am Anfang gesehen, könnten wir so etwas bauen wie einen Adblocker fürs echte Leben. Wenn es unerwünschte Werbung in der Subway gibt oder so, dann wird die einfach überlagert oder vielleicht sogar ausgeblendet. Die Kriterien gleichen sich. Ich habe sie auch hier wieder links unten aufgeführt. Es gibt dafür die Interaktivität, die Echtzeit. Das sind ähnliche Komponenten wie auch bei der VR. Aber hier der andere wichtige Part ist, dass es etwas Reales und etwas Virtuelles miteinander kombiniert. Das heißt also, hier ist es, wie anfangs erwähnt, so, dass beides miteinander kombiniert wird und das Realweltliche als Kontext übrig bleibt. Das heißt, wir befinden uns in einer realen Welt und nehmen virtuelle Informationen hinzu. Und der letzte Punkt hier, Registered in 3D, hat so ein bisschen was zu tun, ähnlich wie mit der Immersion bei der VR. Da geht es darum, dass die Objekte, die wir in AR anzeigen, uns real vorkommen sollen. Das heißt also, die Objekte, die wir darstellen, sind keine flachen 2D-Overlays, sondern sind in der Tat dreidimensional. Wir können uns zum Beispiel um sie herum bewegen und sie bleiben an der korrekten Stelle, verhalten sich also insofern wie reale Objekte. Ein anderes gutes Beispiel, wofür Augmented Reality praktisch sein kann oder was zeigt, was die Macht hinter dieser Technologie ist, ich habe es hier Reality Interface genannt, ist ein Beispiel dafür, wofür AR dienen kann. Das ist das Beispiel der Datenübertragung letztlich. Wir haben viele Technologien und Metaphern für die Übertragung von Daten auf große bis mittlere Distanzen. Das heißt also, wir haben Möglichkeiten, wenn wir jemandem eine Datei zukommen lassen wollen, dann kann ich sie irgendwo hochladen, jemandem einen Link schicken. Ich kann eine E-Mail versenden zum Beispiel oder einen Instant Messenger benutzen. Facebook-Nachrichten oder WhatsApp etc. All das sind populäre Möglichkeiten dafür. Wenn ich aber jetzt jemandem, der hier im Raum ist, zum Beispiel eine Datei zukommen lassen will, die ich auf meinem Smartphone habe oder irgendwie in meiner Cloud, von meinen Daten letztlich, dann müsste ich ihm zum Beispiel erst die Kontaktdaten erfragen, dann eine E-Mail zuschicken und so weiter. Das ist alles ziemlich umständlich. AR versucht, einen Weg zu finden, natürlich mit digitalen Daten umzugehen, der uns natürlich vorkommt. Das heißt also, da würde die Entsprechung so lauten, dass ich in meine Tasche greife, die Daten als AR-Objekt heraushole und einfach der anderen Person gebe. Das ist das, was AR letztlich ausmachen kann. Dann noch kurz zur Begriffsabgrenzung wieder Mixed Reality. Das ist ein sehr weit umfassender Begriff, am besten erklärt hier im Virtualitätskontinuum von Milgram und Kishina. Und ist ein Begriff, der den Bereich umfasst von der realen Welt bis zum virtuellen. Da gibt es dann das reale Environment, die Augmented Reality, die Augmented Virtuality und das Virtual Environment. Kurz vielleicht an einem einfachen Beispiel, das heißt, wenn wir in einem Auto durch die Gegend fahren, ist das natürlich die reale Umgebung um uns herum. Wenn wir dann im Auto sitzen und Navigationshinweise in der Frontscheibe angezeigt bekommen oder eben auf unserem Head-Up-Display, dann sehen wir, dass es sich dabei um Augmented Reality handelt, Annotationen, die Digitales mit Realem verknüpfen. Augmented Virtuality geht einen Schritt weiter in Richtung des Virtuellen. Das heißt also, da ist es so, dass wir uns noch in einem realen Umfeld befinden oder reale Elemente übernehmen, aber eigentlich in einem virtuellen Kontext sind. Das heißt, wenn wir in unserem Auto sind, das aber nicht auf der Autobahn fahren, sondern in einer Simulation irgendwie durch Mittelerde steuern oder so, dann zum Beispiel würde man von Augmented Virtuality sprechen, wo also Reales in eine virtuelle Umgebung eingefügt wird. Und das Virtual Environment selbst ist dann in dem Fall natürlich die VR, wie schon erwähnt. Mixed Reality ist also ein guter Begriff, um zusammenfassend über AR und VR zu sprechen, kann aber unter Umständen nicht exakt genug sein. Das ist eventuell ein Problem dieses Begriffs. Ein kurzer Blick darauf, was für Komponenten man für ein AR-System braucht. Und das ist dann auch die Grundlage für den Rest des Talks hier. Es gibt die vier Komponenten. Die vierte ist so ein bisschen optional, aber da komme ich gleich zu. Display, Rendering und Tracking, die ein AR-System ausmachen. Das Display kann etwas sein, das vom Monitor reicht bis zur Datenbrille oder später bis zur Kontaktlinse vielleicht. Etwas, worauf wir eben die digitalen Inhalte angezeigt bekommen. Das Rendering ist die Grafik-Engine zur Darstellung der virtuellen Inhalte. Das kann also etwas sein, was unsere 3D-Modelle oder Annotationen anzeigt. Und das Tracking ist etwas, was den Bezug zur realen Welt herstellt. Es ist die schwierigste Komponente bei AR und umfasst eben die Fähigkeit des Systems, die reale Welt zu detektieren und zu verstehen. Es ist sehr stark abhängig vom Sensor-Input. Es kann Kamerabilder sein, es kann auch ein Ultraschall-Input sein von den Sensoren. Es gibt sehr viele Unterschiede, dafür kommen wir gleich ein bisschen zu. Und dann optional, wie gesagt, das User Interface, mit dem der Nutzer dann mit der AR interagieren kann. Das ist insofern optional, dass es theoretisch auch möglich ist, ein AR-System zu haben, bei dem wir nur betrachten, also uns um ein Objekt herum bewegen und wahrnehmen und nicht direkt damit interagieren. Aber je nachdem, wie die Definition ist, könnte das auch schon zum User Interface dazu zählen. Genau. Jetzt im weiteren Verlauf des Talks soll es darum gehen, einen Blick darauf zu werfen, wie sich diese Komponenten im Laufe der Zeit entwickelt haben. Wo sie hergekommen sind, also die Vergangenheit davon, was wir momentan für einen Stand haben und wie das Ganze in der Zukunft aussehen könnte. Auf Basis von der aktuellen Forschung. Okay, dann fangen wir an. Das erste hier sind die Pre-80s. Wo es erste Überlegungen zu Augmented Reality gab. Es ist eine Phase der Experimentierung, also da wurden viele Dinge ausprobiert in Bezug auf AR, auch auf Virtual Reality und verwandte Technologien natürlich. Aber es wurden auch Konzepte aufgestellt, wie ein solches System aussehen kann. Überlegungen, wie eben so etwas wie dieses Mixed Reality Continuum, Vorgänger davon stammen zum Beispiel aus der Zeit. Was wir hier sehen, ist das System von Ivan Sutherland, das Head-Mounted Three-Dimensional Display, das auch Sword of Damocles genannt wurde. Das ist ein einfach oder für die damalige Zeit ein absolutes Sci-Fi-System gewesen eigentlich. Es besteht aus den hier abgebildeten Stereo-CRT-Displays, die einen eigenen Überspannungsschutz erfordert haben, einen doppelten Überspannungsschutz, weil es letztlich Röhrenmonitore waren miniaturartig, die man am Kopf getragen hat. Das System hatte ein 40 Grad Field of View, was schon nicht schlecht war für die damalige Zeit. Und natürlich ein Stereo-Display, das heißt also der Nutzer hat dreidimensional sehen können. Das Rendering war wahrscheinlich damals das Äquivalent von einem kleinen Supercomputer. Hat mit 3 Millionen Operationen pro Sekunde gearbeitet, was für den heutigen Verhältnissen nicht sehr viel ist, aber für 1968 relativ viel. Und hat 30 FPS geschafft bei einer Auflösung auf dem CRT von 3000 Lines. Nicht ganz so zu übersetzen natürlich auf heutige Rendering-Systeme, aber 30 FPS schon ein interessanter Wert. Das Tracking, daher kommt auch der Name Sword of Damocles, war über einen großen mechanischen Arm, der den Nutzer am Kopf gegriffen hat und wie eben das Schwert des Damokles über dem Nutzer geschwebt hat und war für das Tracking zuständig und hat also die Kopfbewegungen des Nutzers erfasst. Wenn er sich nach vorne und zur Seite bewegt hat, dann ist dadurch dementsprechend die Darstellung auf den Displays angepasst worden. Und Sutherland und sein Team haben das dazu benutzt, Grafikprimitive und einfache Grafiken darzustellen, einfach um zu schauen, wie das Rendering davon passieren kann, aber auch wie AR, auch wenn sie das noch nicht so bezeichnet haben, letztlich in der Art funktionieren kann, was für Vorteile eine solche Darstellungstechnik haben kann. Der Aufwand, der dafür betrieben wurde, sagt auch gleichzeitig, warum es das lange Zeit das einzige System seiner Art war. Die Komponenten waren sehr aufwendig und teuer und dementsprechend war der Zugriff auf solche Systeme stark limitiert. Im Laufe der Zeit, in nächster Zeit, war es dann so, dass hauptsächlich große US-Konzerne und das Militär an so etwas interessiert waren und daran weitergeforscht haben. Die Head-Mounted Displays von Kampfjet-Piloten zum Beispiel sind eines der Ergebnisse dieser Forschung oder verwandter Forschung zumindest. Und es dauerte dann so bis in die, bis in die 80er hinein, bis sich die Art der Forschung davon wieder verändert hat. Wir haben dann zum Beispiel das Virtual Interface Environment, die Virtual Interface Environment Workstation von Scott Fischer, der für die NASA dieses System gebaut hat, was wir hier in der Mitte sehen. Und das ist quasi der Vorläufer von vielen VR-Systemen, wie wir sie heute kennen. Mithilfe dieses Systems wurde auch viel von der Basistechnologie letztlich erforscht und in wesentlich günstigerer Form zur Verfügung gestellt, sodass andere Arbeitsgruppen dann letztlich damit weiterforschen konnten, mit etwas, was nicht VR war, sondern dann eben auch in die Augmented Reality-Richtung ging. Das System von Fischer hier arbeitet auch mit einem Stereo-Display und benutzt einen Datenhandschuh zur Eingabe. Daher kommt zum Beispiel diese Metapher für das Zeigen in eine Richtung, um sich dorthin zu bewegen etc., was man noch vielleicht aus früheren VR-Anwendungen kennt. Letztlich wurde in den 80ern und eben bis zur Mitte der 90er etwa die grundlegenden Forschungen für Display-Tracking und Input geleistet, wo man sich dann danach später spezialisiert hat. Aber hier hat man die grundlegenden Züge, vor allen Dingen mathematischer Natur, gelegt. Rechts sehen wir ein AR-Tracking- und Registrierungssystem von Azuma, bei dem er gezeigt hat, wie eine grafische Überlagerung fest an einem Objekt platziert werden kann, wenn das Objekt getrackt wird von einem, von seinem System und so eine Art erster Augmented Reality Markierung ist, die auch an beweglichen Objekten und bei einem beweglichen Nutzer funktioniert. Tracking zu der Zeit ist unterschiedlich, selten optisch, da das noch recht teuer ist, Kamerabilder zu verarbeiten. Oft kommen noch mechanische Trackings zum Einsatz, wie bei dem Sword of Damocles, oder Ultraschall wird auch oft verwendet. Dann geht es weiter, wir kommen zu der nächsten Epoche hier, die in Mitte der 90er bis 2007. Hier wird, gibt es eine Phase der Weiterentwicklung vieler Tools, also auf dem, was man bisher erforscht hat, wird aufgebaut. Und hier passiert eine Öffnung der, der Systeme, unter anderem durch das links abgebildete AR-Toolkit, das hauptsächlich benutzte Development-Tool, was dann Grundlage für viele andere Forschungsgruppen war. Das bietet eine Open-Source-Variante von Marker-Tracking an. Hier auf dem Bild sehen wir das so ein bisschen. Das heißt also, die Person hält da einen Marker in der Hand, der wird vom System über das Kamerabild eingelesen und über das Tracking und Rendering wird dann ein Objekt auf dem Marker platziert, was sich korrekt verhält und uns glaubwürdig vorkommt in der Hinsicht, dass es sich mit dem Marker mitbewegt. Durch die Verbreitung von AR-Toolkit wird Marker-Tracking dann relativ schnell zu einem Standard im AR-Bereich und bildet, wie gesagt, die Grundlage für viele weitere Technologien. Es gibt auch erste Wearable Mobile Systems, das heißt also große Rucksack 20-Kilo-Systeme, die man mit sich herumtragen kann und die dann über ein mobiles Display auch die Sicht auf mobile Inhalte, auf digitale Inhalte erlauben. Und etwa 2003 gibt es die erste Handheld AR, also die Handheld Augmented Reality, auch hier mit Marker Tracking und in dem Fall noch auf einem PDA. Industrieprojekte waren zu der Zeit vorher auch schon aktiv, wie gesagt die großen US-Konzerne. Hier passiert es dann aber unter anderem im deutschen Bereich, da gibt es dann das Arvika-Projekt und andere Forschungsprojekte, die darauf folgen, die untersuchen, wie AR für die Industrie eingesetzt werden kann. Unter anderem daraus, in der Kooperation mit VW, geht dann die größte auf AR-spezialisierte Firma hervor, Metaio, die dann später von Apple gekauft wird. Genau, hier noch ein kurzer Blick auf Marker-Tracking im Detail. Ich werde jetzt nicht zu sehr auf die Grundlagen davon eingehen. Wichtig ist, dass es sich hierbei um das System handelt, das diesen Marker findet. Es benutzt die sehr deutlich sichtbaren schwarzen Eckpunkte des Markers, um das Zentrum des Markers zu detektieren. Das heißt also, was wir vom System geliefert bekommen, ist der Mittelpunkt des Markers, seine Position und Orientierung im Raum, aber nicht mehr. Und ein kleines Beispiel davon, was man trotz dieser starken Einschränkungen damit machen kann, zeigt das Video hier von Julian Oliver, Levelhead heißt die Anwendung, ist von 2007, aber verwendet in der Tat nur Marker-Tracking. Und das erlaubt es uns eben, die Objekte, die mit den Markern ausgestattet sind, mit digitalen Inhalten anzureichern und so eben Teile der digitalen Welt in die reale hinüberzubringen. Hier sieht man die relativ das simple Tracking mit den Markern, das aber ausreichend ist, um die Geometrie des Würfels zu beschreiben und das Objekt so vollständig für Augmented Reality zugänglich zu machen. Ein Puzzle-Game im weitesten Sinne. Aber eine sehr interessante Anwendung, die auch durch einige Museen hindurchgegangen ist. Gut, kommen wir weiter. Wir nähern uns der Gegenwart. 2007 bis zur Gegenwart. Wie gesagt, bisher war das alles etwas, was häufig im akademischen Bereich stattfand. AR ist etwas, was in Forschungsgruppen passiert ist. Man brauchte spezielle Software dafür. Das AR Toolkit ist etwas, was zwar Open Source war und relativ zugänglich, aber das galt mehr für Spezialanwender, Informatiker, die sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben und weniger mit für normale Entwickler, die sich nicht so sehr damit beschäftigt haben. Und das Ganze lief über PCs mit einer Kamera ab. Es gab diese Handheld AR-Systeme, aber das ist etwas, was für viele nicht zugänglich war, beziehungsweise auch nicht wirklich ausreichend war, weil diese Geräte keine großen Nutzen davon hatten, bessere Kamerasysteme zu entwickeln, beziehungsweise zu adaptieren oder eben mehr Rechenleistung zu haben. Das hat sich allerdings hier 2007 geändert, auch wenn wir hier auf einem Microsoft-Event sind. Der gute Steve hat das hier vorgestellt. Das iPhone ist sicherlich einer der wichtigsten Faktoren für die Entwicklung von Augmented Reality, weil dadurch ein Gerät zur Verfügung stand, das alles integriert hat, was man für AR braucht und dann sich innerhalb der nächsten Jahre stark weiterentwickelt hat, was Rechenleistung angeht und eben auch für Verbreitung der Technologien gesorgt hat. Durch die Smartphones und Smart Devices allgemein sind erstmals die Plattformen, die man für AR braucht, in die Hände von Millionen von Leuten gekommen. Dementsprechend auch gab es danach erste Kommerzialisierung dieser Projekte dieser Technologie. Das heißt, hier zum Beispiel links zu sehen, das Esquire-Cover mit Robert Downey Jr., der in AR, wenn man es dann einscannt, in einer AR-Umgebung einem etwas über die aktuelle Ausgabe erzählt. Und ein anderes großes Beispiel mit einem recht großen Budget vergleichsweise zu anderen AR-Anwendungen, PlayStation 3-Spiel The Eye of Judgment, was so eine Art Yu-Gi-Oh!-Kartenspiel ist, bei dem die Kreaturen wirklich auf den Karten dargestellt werden und dann gegeneinander kämpfen. Auch dafür gab es dann speziell eine Kamera für die PlayStation 3 und es hat letztlich Marker-Tracking benutzt, wie das andere System auch. Was noch passiert ist, eher so in der zweiten Hälfte dieses Segments hier, sind weiter fortgeschrittene Tracking-Algorithmen. Wie gesagt, ist AR Toolkit etwas, das beschränkt ist auf den Marker und wir sehen dabei eben nur oder bekommen als Information vom System nur zurück die Position und Orientierung des Markers, des Markermittelpunktes. Wir sind also sehr eingeschränkt in unserem Wissen über die Umgebung und müssen uns auf solche Hilfsmittel wie eben bei Level Head beschränken oder darauf zurückgreifen, um mehr über die Umgebung herauszufinden. In der Zeit wurden allerdings dann neue Tracking-Algorithmen entwickelt. Das Parallel Tracking and Mapping ist ein Beispiel für ein sogenanntes Natural Feature Tracking, bei dem nicht mehr nur vorbereitete Elemente übernommen werden mussten, wie diese Marker, sondern natürliche Bildmerkmale aus der Umgebung herangezogen werden konnten. Ein weiterer Schritt, der stattfand, also man konnte damit letztlich Bilder tracken im Vergleich zu den vorbereiteten Markern. Ein weiterer Schritt, der passierte, war, dass das Tracking dann letztlich dreidimensional wurde. Das schauen wir uns hier kurz an. Hier findet also ein AR-Tracking statt, das dreidimensional ist und bei dem der Nutzer durch den Raum hindurchläuft und trotzdem das Tracking aufrechterhalten wird. Es ist keine zweidimensionale Annotation mehr, sondern in der Tat eine dreidimensionale Szene, durch die er sich hindurch bewegt. Eine Technik, die als SLAM bekannt ist aus der Robotik und jetzt seinen Weg gefunden hat in das AR-System. Es hat noch einige Nachteile, wie man jetzt hier sieht. Auch hier sind noch einige Probleme für das System. Dynamische Szenen zum Beispiel funktionieren nicht. Das heißt, hier funktioniert die Annotation und ist korrekt angebracht, aber sobald sich die Szene etwas verändert, dann verliert das System schon den Überblick und schlägt fehl. Genau, das dazu. Jetzt kommen wir zum nächsten Bereich, der Present and Near Future. Das habe ich in der Art zusammengefasst, weil es viele Entwicklungen gibt, die momentan aktiv sind, die sich in den nächsten 1 bis 2 Jahren auswirken werden. Und deswegen macht es Sinn, die hier noch einmal zusammenzufassen. Ich hatte vorhin erwähnt, dass die Sensoren hauptsächlich Kameras waren, größtenteils mit dem iPhone und den Smart Devices eine Standardisierung stattfand. Und das ist letztlich auch für die letzten 10 Jahre der Fall gewesen. Die Smartphones sind schneller geworden, haben bessere Rechenleistung bekommen. Aber die Sensortechnologie, einer der wichtigsten Komponenten von einem AR-System, die eben zu dem Tracking gehören, hat sich vergleichsweise wenig weiterentwickelt. Das passiert jetzt allerdings gerade, dass neue Sensoren auf den Markt kommen, beziehungsweise sich so sehr verbreitet haben, so stark optimiert wurden, dass sie jetzt in der Tat auch in mobilen Geräten eingebaut werden können. Beispiele dafür sind RGBD-Kameras, das heißt also Kameras, die uns zusätzlich zu dem RGB-Farbbild auch Tiefeninformationen zurückgeben. Das heißt, ich weiß nicht nur, welchen Rot-, Grün- und Blau-Wert ein Objekt hat, ein Pixelwert hat, sondern ich weiß auch, wie weit dieser von der Kamera entfernt ist, sagen wir 80 cm. Und mit Hilfe dieser Sensoren ist es möglich, ein zum Beispiel 3D-Modell on the fly zu erstellen, wie hier in dem Bild zu sehen. Aber wir können auch dafür das benutzen, um bessere Tracking-Verfahren zu entwickeln, um bessere AR darzustellen. Da kommen wir wieder so ein bisschen in den Begriff rein, was am Anfang erwähnt wurde mit echter AR. Wir können dadurch AR bauen, die glaubwürdiger für uns erscheint. Das heißt, wir können zum Beispiel nicht nur mit dem Marker arbeiten, sondern wir können mehr von der Umgebung einbeziehen und können dafür sorgen, dass zum Beispiel virtuelle Elemente hinter realen in Deckung gehen oder verdeckt werden können. Diese Technologien funktionieren auf unterschiedliche Art und Weise. Eines davon ist das sogenannte Structured Light, bei dem ein Infrarotmuster in die Szene hinein projiziert wird, das man hier sieht zum Beispiel. Und das dann von einer Infrarotkamera aufgenommen wird. Die Verzerrung, die sich dadurch ergibt, dass das Muster auf dreidimensionale Objekte fällt, wird von dem System analysiert und daraus berechnet sich dann die 3D-Struktur der Szene. Beispiele für das System sind zum Beispiel in der Microsoft Kinect. Die anderen Möglichkeiten, so eine RGBD-Kamera zu bauen, sind zum Beispiel Time-of-Flight-Kameras, wie bei der Kinect 2, was über die Lichtgeschwindigkeit funktioniert, also wie lange ein Lichtimpuls braucht, um zurückzukehren, oder Stereo-Kamerasysteme zum Beispiel. Solche Systeme halten, wie gesagt, auch Einzug in mobile Geräte, und das sehen wir hier zum Beispiel an der HoloLens. Und das zeigt gleichzeitig einen der weiteren Entwicklungstrends an, nämlich dass Glasses, AR-Brillen sich immer mehr verbreiten. Sie sind insofern noch in einem relativ frühen Stadium, dass die Display-Technologie noch in den meisten Fällen stark zu wünschen übrig lässt. So ein bisschen an das erinnert, was Sutherland damals beschrieben hat mit seinem 30 oder 40 Grad Field of View. Aber es gibt viele Probleme bei AR-Glasses. Nichtsdestotrotz sind es wichtige Schritte, die hier unternommen werden, einfach um die zu testen, wie solche Geräte funktionieren. Die Leistung, Rechenleistung, Batterielaufzeit, Sensorik etc. alles in einem Gerät, das man am Kopf trägt, zusammenzubringen, ist sehr, sehr groß. Diese Geräte, in dem Fall halt die HoloLens oder das Google Tango Tablet und Smartphones, die darauf beruhen werden, haben eben auch spezialisierte Hardware für Tracking mit an Bord. Was einer der Gründe ist, weswegen sie sich eben speziell für AR eignen, weil es Sensoren sind, die mehr machen können als nur gute Fotos oder Videos aufnehmen, sondern sie können dann in der Tat auch für Tracking eingesetzt werden. Etwas, das auch mit der HoloLens zu tun hat, ein wichtiger Part ist das UI. In dem Fall gab es den Gesture-Input bei solchen Devices. Oft damit kombiniert, weil man dann hands-free arbeiten kann, die Brille auf dem Kopf hat, ist die Fähigkeit, mit also in Händen mit digitalen Informationen zu interagieren, ein wichtiger Punkt von AR, etwas, das uns natürlich vorkommt dabei. Die Gestensteuerung, wer sie schon einmal ausprobiert hat, bei den meisten dieser Geräten ist noch nicht an einem Punkt, wo wir sie, wo wir dieses Problem abschließend gelöst haben. Es bedarf also noch einiger Zeit, bis diese Systeme wirklich funktionieren. Das ist eine Kombination aus den Algorithmen, die verwendet werden, aus der Sensortechnologie, die verwendet wird, aber auch aus einfach den Metaphern, die wir benutzen. Es gibt noch nicht das iPhone, das standardisiert, wie man mit einem Touch-Interface umgeht. All das passiert gerade erst. Und da wird es also wird noch viel passieren in dieser Hinsicht. Und wir werden noch viel ausprobieren müssen, bis wir zu Ergebnissen kommen, die für alle akzeptabel sind. Akzeptabel ist auch ein gutes Stichwort hierfür. An dem Bild kann man das so ein bisschen sehen auch. Social Acceptance ist auch ein wichtiger Part, der in der AR-Forschung bisher oft stark vernachlässigt wurde, einfach weil Technologien wie das Tracking einfach mehr im Vordergrund standen. Social Acceptance ist aber ein wichtiger Punkt, wie wir zum Beispiel beim Google Glass gesehen haben. Ein System, das je nachdem, wie man AR definiert, eigentlich nicht richtig dazu zählt, mehr ein Zusatzdisplay ist eigentlich, ein weiterer Monitor sozusagen, in den man hineinschauen kann. Aber die Auswirkungen, die es hatte für Leute, die Google Glasses getragen haben, waren schon sehr groß. Das heißt, das zeigt, auch wenn wir schon mit so vergleichsweise primitiven Geräten auf solche Probleme stoßen, dann gibt es auch dort noch einiges, was wir an Problemen zu lösen haben. Und dann kommen wir zum nächsten Part, das ist die Far Future. Alles, was länger als 5 Jahre dauert, vielleicht 10, 15 oder länger. Und was wir für AR benötigen würden. Hier gibt es zum Beispiel den Begriff Ubiquitous Tracking. Auch wenn wir jetzt dank HoloLens und Google Tango etc. bald über bessere Tracking-Verfahren verfügen werden, ist es noch immer weit eingeschränkt davon, uns überall zur Verfügung zu stehen. Das heißt also, der Begriff Ubiquitous Tracking versucht etwas zu finden, dass wir Tracking und AR-Systeme damit überall zur Verfügung stehen haben. Das System, das hier abgebildet wird, ist so ein erster Schritt in diese Richtung. Von der TU Graz ein System, das auf der ISMA 2015 vorgestellt wurde. Und das versucht, basierend auf Straßenkartendaten, also so etwas wie OpenStreetMap oder Google Maps, ein primitives 3D-Modell zu erzeugen, on the fly sozusagen, und das dann mit dem Kamerabild matcht und dadurch versucht, sich in der Szene zu orientieren. Und dann weitermacht mit verschiedenen anderen Tracking-Systemen, die ich vorhin erwähnt habe. Also eine Kombination von verschiedenen Tracking-Verfahren und Sensoren zusätzlich zu einer großen Datenbank, einer digitalen Repräsentation unserer Umgebung, die dann vom System benutzt werden kann, um diese mit dem Kamerabild und der realen Umgebung abzugleichen. Das ist ein sehr komplexes System und wenn man es weit ausbauen wollen würde, dann müsste man dementsprechend riesige Datenmengen aufbauen und aktuell halten. Etwas, das keine einfache Aufgabe ist, aber vielleicht etwas, was nötig ist, wenn wir von flächendeckender AR reden wollen oder wenn wir so etwas einsetzen wollen. Interessant ist, wie sich so etwas dann auf uns auswirken könnte, wenn wir in der Lage sind, AR an all solchen Plätzen zu haben. Ist es dann letztlich erlaubt es uns, öffentliche Plätze, unsere Städte für Augmented Reality zu öffnen, wenn wir eine solche Technologie zur Verfügung hätten. Ähnlich wie es bei Levelhead zum Beispiel mit den Würfeln geschehen ist, könnte das hier dann für Städte passieren. Wir könnten sie in diese digitalen Welten mit einbeziehen. Ein weiterer wichtiger Schritt, der noch geschehen muss, ist eine Verbesserung des UIs. Wie gesagt, jeder, der Gesten-Input schon einmal ausprobiert hat, wird schnell feststellen, dass es da einige Probleme mit gibt, diese Gestensteuerung effizient durchzuführen. Und einer der Wege, um das anzugehen, ist das sogenannte Empathic Computing. Auch das eine Forschungsrichtung, die darauf beruht, dass das System versucht zu analysieren, was wir gerade von ihm wollen. So etwas wie Siri oder Google Now sind erste Schritte in diese Richtung, die Kontext herstellen zu dem, was wir zu dem System sagen. Aber auch so etwas wie der Caption Bot hier von Microsoft im Bild sind Teile eines solchen Systems. Dem Caption Bot kann man Bilder geben und er identifiziert dann, was sich auf dem Bild befindet. Und so, wenn wir all diese Komponenten miteinander kombinieren, könnte es letztlich ein System geben, das so funktioniert wie das, was man bei Iron Man in Kinofilmen sieht, bei dem der Nutzer natürlich mit einem AR-System interagieren kann, dass er also auf etwas deuten kann, sagen, öffne diese Datei oder schicke diese Datei an Marvin etc. Das sind alles Interaktionen, die sich dann durch solch ein System ermöglichen würden. Und wie viele sagen, das eine der Forschungsrichtungen oder das eine der Interaktionsrichtungen sind, in die sich unser Umgang mit Computern früher oder später entwickeln wird, weil es die für uns natürlichste Art ist, weil wir auch so mit anderen Menschen kommunizieren und es so eben auch mit Computern tun würden. Der nächste Schritt ist das Display. Etwas, das hier oft genannt wird, sind zum Beispiel dann Kontaktlinsen, die uns Informationen einblenden. Das wird sicherlich noch sehr lange dauern, bis so etwas passiert. Momentan gibt es erste Versuche in dem Bereich. Es gibt zum Beispiel eine Datenkontaktlinse, die eine Auflösung von einem Pixel hat und die in der Tat wireless versorgt wird quasi. Aber bis wir echte Displays haben, die so funktionieren, wird sicherlich noch sehr viel Zeit vergehen. Wir müssen das Problem der Stromversorgung lösen. Wir müssen die Daten auf das System bekommen. Dann gibt es Fragen der Verträglichkeit etc. Die Displays an sich haben auch andere Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, früher wird es sicherlich andere Arten der Glasses geben, die dann zur Verfügung stehen. Da gibt es dann zum Beispiel so etwas wie die Light Field Displays, die direkt ins Auge projizieren. Es gibt die Artikel, die darüber die vermuten, dass Magic Leap an so etwas arbeitet. Aber auch das braucht sicherlich noch einige Jahre, bis es fertig ist. Zumindest in einer Form, die gut in Head-Mounted Displays oder AR-Glasses eingebaut werden kann. Und dann gibt es viele Probleme, die diese Glasses noch zu lösen haben. Zum Beispiel das größere Field of View. Für eine volle Immersion wollen wir natürlich ein etwa 180 Grad Sichtfeld haben. Es gibt das Problem der Opazität, das heißt also, wie auf einem transparenten Display Objekte opak dargestellt werden können, die sonst eigentlich nur transparent wären, also die Möglichkeit, das transparente Display zu überlisten sozusagen. Dann gibt es bei den Glasses Probleme der Kalibrierung, das heißt, wie weit ich das Display auf meinem Kopf trage, verändert natürlich die Darstellung muss die Darstellung auf den Gläsern verändern, damit ich, egal wie ich die Brille trage, immer das Korrekte angezeigt bekomme. Auch das ist ein großes Problem. Und dann solche Sachen wie Batterieverbrauch etc. Und als letzter Punkt hier für die Far Future Ansicht ist der Punkt der Social AR. Das geht in die Frage der Social Acceptance wieder mit hinein, aber etwas, was sich dann auch entwickeln wird, wenn wir diese Punkte alle erledigt haben oder wenn es Technologien gibt, die diese Punkte erfüllen. Die Frage, wie wir dann unsere digitale Kommunikation, unsere digitale Welt mit Hilfe von AR gestalten werden. Das ganz am Anfang gezeigte Video von dem Überlagern von Ads in der Subway in New York ist ein Beispiel für so etwas, aber es gibt ganz andere Möglichkeiten, wie wir damit verfahren können. Das Web 2.0 ist so das, wo viele Menschen erkannt haben, wie das Internet für die Kommunikation genutzt werden kann. Und einen solchen Moment wird es sicherlich dann auch irgendwann für Augmented Reality geben, wenn AR-Systeme von allen Leuten genutzt werden und eben ihre Art von subjektiver Wahrnehmung der Realität in der Umgebung manifestieren können und dann eben auch mit anderen teilen können. Da gibt es dann Konzepte wie zum Beispiel Belief Circles, dass wir mit anderen Leuten zusammen Themen, Welten teilen können und so weiter und so dann in unseren digitalen Umgebungen sind oder einfach gezielt Informationen austauschen können mit unseren Kollegen, die in unserem Büro sind zum Beispiel. Genau, das wäre es soweit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, ich konnte den Blick darauf etwas schärfen, was AR ist und was vielleicht echte Augmented Reality ist und was nicht. Danke.
Vielen Dank, Jan. Mhm. Sehr interessanter Vortrag und sehr interessante Übersicht über Augmented Reality und die Virtual Reality. Du bist jetzt am Ende ein bisschen auf die Far Future und die Near Future eingegangen. Ich würde jetzt mal sagen, als Entwickler habe ich natürlich verstanden, dass das ein wahnsinnig spannendes Thema für mich sein kann und dass das was ist, wo ich potenziell mich auch mal dafür interessieren kann. Wie schaut es denn aus jetzt aus der Endanwenderbrille? Wann meinst du, wird es denn wirklich was geben, was ein Nicht-IT-Nerd, sage ich mal, sondern ein ganz normaler Bürger von der Straße, der eben nichts mit der IT zu tun hat, kein Softwareentwickler ist, was der, wann wird es soweit sein, dass der wirklich was verwenden kann von dem, was wir hier heute gehört haben? Und was wird es dann sein? Welcher Anwendungsfall, welche Branchen, welche Use Cases siehst du hier primär?
Das hängt so ein bisschen davon ab, welchen Schritt man haben will. Also etwas wie die Ubiquitous AR, die ich am Ende vorgestellt habe, das wird sicherlich noch lange dauern. Unter anderem, weil das Authoring, also das Erstellen von Informationen für diese Systeme momentan noch relativ komplex ist. Navigation oder das Positionieren von Objekten im 3D-Raum an sich ist recht komplex. Das heißt, da muss es noch einiges an Interface und sonstiger Forschung passieren, bis sowas überhaupt für normalen Nutzer, in Anführungszeichen, komfortabel geschehen kann. Die HoloLens versucht so etwas in der Art schon mit dem Wohnzimmerbereich sozusagen, da eben so etwas zu machen. Das sind auch interessante Ansätze dafür und ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Was andere Anwendungen angeht, gibt es schon durchaus spezialisierte Anwendungen für Industriebereiche oder so oder eben auch für Marketing. Das sind sicherlich auch Anwendungen, die schon funktionieren. Es gab ein Projekt von der TOM zum Beispiel, die Augmented Welding Gun, bei der Industriearbeiter mit einer Schweißpistole, die mit AR ausgestattet war, sehen konnten, wo sie den Schweißpunkt setzen mussten und so weiter. Das sind sehr spezialisierte Anwendungen, die aber schon durchaus effektiv sind.
Okay. Wenn du jetzt sagst, es gibt da schon Forschung in diese Richtungen, auch für Industrie, also scheint die treibende Kraft wahrscheinlich die Industrie zu sein, vielleicht ist das auch der erste Schritt, bevor der Privatanwender dann irgendwann mal davon Nutzen hat. Was mich dennoch interessieren würde, eine ähnliche Frage habe ich beim Talk vorher auch gestellt, hat sich jemand eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht oder weißt du, ob es da Diskussionen dazu gibt zum Thema Sicherheit und AR? Also wenn man eine Realität einblendet, die nicht die echte Realität ist, dann ist es ja potenziell etwas, was irgendjemand hacken könnte und für irgendwelche Zwecke missbrauchen könnte. Mhm. Gibt es da eine Ethikkommission oder gibt es da irgendwelche Forschungen in diese Richtung, was man machen kann, oder Hacker-Szene?
Es gibt einiges in dem Bereich, was ausprobiert wird, um zu zeigen, was die Auswirkungen davon sein könnten. Es gibt auch Formulierungen für so etwas wie eine Ethik in der Hinsicht, Überlegungen dazu, aber es gibt noch nichts Konkretes, was sich in irgendeiner Form in Anwendung niederschlägt. Das liegt unter anderem daran, dass es halt von der Technologie her noch nicht weit genug fortgeschritten ist. Ein paar interessante Punkte dazu vielleicht. Professor Klinke auch von der TOM hier hat ein schönes Beispiel mal gebracht, bei dem sie davon ein System beschrieben hat, das sie erforscht haben, bei dem einem Fahrer einfach Hilfslinien eingeblendet wurden, um den Spurverlauf besser nachverfolgen zu können, so einem Head-Up-Display in der Frontscheibe. Und einfach dadurch, dass sie, das hat in ihrer Messung deutlich zur Sicherheit, Fahrsicherheit beigetragen, sie haben die Kurven besser genommen und so weiter. Aber etwas, das auch passiert ist, als sie dann mal ausprobiert haben, noch eine zusätzliche Linie hinzuzufügen, die noch mehr anzeigt, wo die Spur ist sozusagen. Also dem Fahrer vielleicht ein bisschen mehr das Gefühl für etwas gibt, was er gar nicht wirklich sehen kann. Aber wenn er sich auf das System verlässt, weiß er, okay, da ist also die Straße. Und das hat dazu geführt, dass die Leute 20% schneller gefahren sind. Nur diese eine Linie, die zusätzlich eingeblendet
wurde. Okay.
Und das zeigt halt, wie sehr man über diese Wahrnehmung, was ja das, also die in dem Fall halt hauptsächlich visuelle Wahrnehmung, wie sehr wir dafür anfällig sind, wie sehr uns das beeinflusst. Das heißt also, wenn solche kleinen Änderungen große Auswirkungen haben können, wird AR sicherlich auch ein solches Thema stark untersuchen müssen, bevor es dann wirklich eingesetzt wird. Ja.
Alles klar. Vielen Dank für die Einschätzungen. Ja. Vielen Dank für den Vortrag nochmal. Mhm. Als nächstes erwartet uns der Vortrag von Manuela Rink. Die hat mal ganz tief in die Trickkiste von Xcode gegriffen. Manuela ist langjährige iOS-Developerin. Die wird uns nachher erzählen, was sie für Tipps und Tricks selbst in Xcode nutzt, um effizienter arbeiten zu können. Und wie ihr alle wisst, bin ich selber großer Fan von Entwicklungsumgebungen, insbesondere natürlich Visual Studio. Hab da meine eigene Tipps und Tricks-Serie. Deswegen bin ich wahnsinnig gespannt, was da kommt. Wir sehen uns zur nächsten vollen Stunde. Bis dahin. Tschüss.